Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Seit fast zwei Monaten wütet der Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar ist die Armee Wladimir Putins in das Nachbarland einmarschiert. Der Sport spielt zwar nicht die entscheidende Rolle, aber er spielt eine Rolle in diesem Krieg. Und darüber sprechen wir heute bis 20 Uhr im Deutschlandfunk. Wir fragen bei Sportlern in der Ukraine, wie sie helfen, wie es ihnen geht. Wir schauen, wie Nachwuchssportler hier in Deutschland aufgenommen werden. Ein Blick zurück in den Rückspiegel hilft zu verstehen, warum Sport und Krieg immer schon eng zusammengehörten. Und wir lernen auch, wie sehr Sport in Russland ein geopolitisches Machtinstrument ist. Früher hieß der Wettbewerb Fed Cup, inzwischen Billie Jean King Cup, der Mannschaftswettbewerb der Tennisfrauen. Und bei der Vorrunde zur diesjährigen Ausgabe war auch ein ukrainisches Team dabei. Der Krieg macht vieles unmöglich, aber einige Spitzenathletinnen können ihrem Sport dennoch nachgehen. Doris Simon über den Auftritt der Ukrainerinnen in den USA.
Noch vor dem ersten Ballwechsel gab es Geschenke und Umarmungen für die ukrainischen Tennisspielerinnen. US-Teamchefin Cathy Rinaldi präsentierte eine Flagge in den Farben der Ukraine und der USA mit Sonnenblumen und Herz. Man sei eine echte Familie, so Rinaldi, und ziehe an einem Strang, wenn die Zeiten hart seien.
We pull together when times get tough.
Zuvor hatten der US- und der Internationale Tennisverband die Kosten für die Anreise der ukrainischen Spielerinnen nach North Carolina übernommen. Für das Team Ukraine ist Tennisspielen derzeit Aufgabe und Ablenkung zugleich. Sie seien in Gedanken in der Ukraine, sagten die Spielerinnen. Sie seien in Gedanken zu Hause. Sie fragten sich ständig, wie es Familie und Freunden gehe.
Every day I'm going to my parents, my family to ask them if they are alive.
The court is the only place right now where we don't think.
Nur auf dem Platz sei der Kopf frei. Die Tennisspielerinnen müssen Geld verdienen für ihre geflüchteten Familien. Sie wollen ihr Land gut repräsentieren und ihren Landsleuten Ablenkung bieten.
Our match will give our people some things to get their mind off. I mean, it's probably impossible, but at least some hope.
Zusätzliches Handicap für das ukrainische Team. Die stärkste Spielerin Elina Svitolina, die Nummer 25 der Weltrangliste, musste wegen einer Rückenverletzung aussetzen. Die zwei Auftaktmatches am Freitag gingen klar an die US-Spielerinnen, trotz aller blauen und gelben Flaggen auf dem Platz und der lautstarken Unterstützung für die Ukraine. Tags drauf hatten sich Diana Jastremska und Katharina Sawatzka gefangen. Sie gewannen ihre Spiele gegen die Amerikanerinnen Pegula und Rogers mit jeweils 6:3 und 6:4. Im abschließenden Doppel am Samstag lagen die Ukrainerinnen im ersten Satz vorn, doch am Ende kämpften sich die US-Spielerinnen zurück und entschieden das Match in zwei Sätzen für sich. Die USA stehen damit im Finale des Billie Jean King Cups im November. Wir haben uns hier sehr willkommen gefühlt, sagte Olga Savchuk, die Teamchefin der Ukraine in Asheville. Für sie und die Spielerinnen gibt es keinen Empfang in der Heimat, nur eine Rückkehr zu einzelnen Familienmitgliedern nach Polen, Rumänien und Moldau.
Vor zwei Monaten bei den Winterspielen von Peking sorgte Skeletoni Wladislaw Heraskewitsch weltweit für Aufsehen. Er hielt ein Schild in die Kamera mit der Aufschrift »Kein Krieg in der Ukraine«. Da hatte die Invasion noch gar nicht begonnen. Vor wenigen Tagen habe ich Wladislaw Heraskewitsch in der Ukraine erreicht und mit ihm zunächst einmal über seine aktuelle Situation gesprochen.
Vor drei Wochen, am 21. März, haben wir eine gemeinnützige Organisation namens Wladislaw Heraskewitsch Foundation gegründet. Wir versuchen, dort zu helfen, wo Hilfe am dringendsten nötig ist. Und ich als Athlet, als Person, die viele Kontakte zu Journalisten auf der ganzen Welt hat, sehe es auch als meine Aufgabe, die Leute darüber zu informieren, was gerade in der Ukraine, in meiner Heimat, passiert. Ich versuche, mehr Hilfe aus dem Ausland in die Ukraine zu bringen, also aus Deutschland, aus Norwegen, aus den USA. Es ist wichtig, dass die Menschen hier nicht vergessen werden. Ich war in Irpin, ich war in Sea und es war furchtbar anzusehen. In Irpin gibt es seit über einem Monat kein Wasser, kein Gas, kein Licht mehr. Die Menschen leben im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Menschen, die davor in guten Jobs gearbeitet haben, als Bankkaufmann zum Beispiel. Und jetzt leben sie auf der Straße. Das ist grausam und wir müssen ihnen helfen. Meine Mission ist es auch, diese Geschichten zu verbreiten und um Hilfe zu bitten. Ich bin auch der Direktor der Organisation, bin also dafür verantwortlich, dass sich diese Organisation in die richtige Richtung bewegt.
To move like this foundation to the right direction. You said you see all this terrible.
Sie sagten, dass Sie all diese furchtbaren Bilder aus den zerstörten Städten gesehen haben. Können Sie beschreiben, wie gefährlich und schrecklich es wirklich ist? Can
get an image how dangerous and how terrible it is?
I was from Chernihiv, so it's town where it was a lot of area.
In Chernihiv konnte man sehen, wie viel durch Bomben zerstört wurde. Bomben, die 500 Kilogramm schwer sind, die auf Straßen oder ein Stadion abgeworfen wurden. Auf Instagram habe ich ein Bild vom völlig zerstörten Stadion in Chernihiv gepostet. Und das ist sehr schwer mit anzusehen. Viele Menschen sind in den Bränden der Gebäude ums Leben gekommen. Viele Autos wurden zerstört, viele Häuser. In Chernihiv sind ganze Stadtteile komplett zerstört. Da stehen jetzt nur noch Ruinen. Und natürlich wissen wir, dass in diesen Gebäuden auch Menschen gestorben sind. In Irpin hat man viele Einschusslöcher gesehen, überall in der Stadt verteilt. Das ist angsteinflößend. Autos von Zivilisten mit Lebensmitteln oder Kleidung, die komplett zerstört sind, das ist absolut beängstigend. Ich habe mit Menschen geredet, die in diesen Gebäuden gewohnt haben. Ich habe mit einer Frau mittleren Alters gesprochen, die jetzt auf der Straße lebt, die gebürtig aus Luhansk stammt. 2014 ist sie das erste Mal geflohen, zum Flughafen, als das Gebiet das Epizentrum des Krieges war. Und jetzt ist sie mit ihrem Sohn in Irpin. Ihr Sohn hat sich dazu entschieden, zum Militär zu gehen und ihre Wohnung ist jetzt ebenfalls zerstört worden. So geht es vielen Menschen gerade. Wir versorgen diese Menschen mit warmen Mahlzeiten und trotz allem sagen sie, nein, wir haben schon genug. Gebt das Essen lieber den Menschen, die es dringender benötigen. Wenn man auf den Straßen unterwegs ist, sieht man also, wie furchtbar das alles ist, aber auch, dass die Menschen trotz allem noch Hoffnung haben. Das motiviert nochmal zusätzlich den Menschen und meinem Land zu helfen.
It's really motivated to work more and to provide more help to help these people and to help my country.
Even at the Winter Olympics.
Sogar bei den Olympischen Winterspielen, als der Krieg noch gar nicht begonnen hatte, haben sie ein Schild mit der Aufschrift "Kein Krieg in der Ukraine" in die Kamera gehalten. Das hat weltweit Aufmerksamkeit erhalten. Haben Sie damals Ihr Ziel erreicht, die größte Bühne des Sports für diese Botschaft zu nutzen?
Choose this really big sports stage to bring this message?
Already at that moment, when we show this sign, two weeks before.
In dem Moment, als ich das Schild hochgehalten habe, 2 Wochen vor dem russischen Einmarsch, gab es auch schon Informationen, dass russische Truppen schon an unserer Grenze stationiert waren. Ich hatte damals schon eine ungefähre Idee davon, wie schrecklich Krieg ist. Mein Urgroßvater hat in Kiew als Kind während des Zweiten Weltkriegs gelebt und mir Geschichten davon erzählt, wie schrecklich dieser Krieg war. Das ist eine Tragödie und war angsteinflößend. Und das wollte ich nicht nochmal in unserem Land erleben. Als ich das Schild hochgehalten habe, wollte ich damit zeigen, dass wir auch nur normale Menschen sind. Wir sind keine Nazis oder sowas Verrücktes. Nur Menschen, die ein ganz normales Leben führen wollen und als Athlet oder in einem anderen Bereich erfolgreich sein wollen. Wir wollen einfach ein Leben ohne Krieg führen. Und natürlich war mein Ziel damit, diese Aggression zu beenden. Und plötzlich hat der Krieg dann doch angefangen. Aber ich hoffe, dass diese Friedensbotschaft wichtig war, um mehr Aufmerksamkeit für unsere Situation zu generieren und die Welt darauf vorzubereiten, was dann passiert ist. Aber wie auch immer, wenn der Krieg vor deiner Haustür ankommt, macht das auch was mit dir. Es verändert dich. Alles, was du davor erreicht hast, im Sport zum Beispiel, wird plötzlich irrelevant. Es geht nur noch um dein Leben und das Leben deiner Familie und das Leben der Menschen in deiner Heimat.
Your life, life of your country and life of your people, like native people.
Russische Athleten sind jetzt vom Großteil der Sportverbände suspendiert worden. Was erwarten Sie vom Sport, von anderen Athleten weltweit, von den Sportverbänden?
Other countries, from the federations.
Like first of all, sports at all and main mission of sports is to bring peace and unite to the world.
Zuerst einmal, die Mission des Sports sollte es sein, ein Zeichen für Frieden zu setzen und die Welt zu vereinen. Das besagt der Olympische Eid. Das sollte das übergeordnete Ziel sein. Das sind große Worte. Aber das ist auch mehr als das. Wir sollten ein Zeichen für Frieden setzen. Also erwarte ich, dass sich noch mehr Olympioniken für die Ukraine einsetzen und für die Ukraine einstehen. Wir kämpfen hier für Frieden und unser Vaterland. Es ist schwer erträglich, mit anzusehen, wie sich russische Athleten momentan verhalten. Wie sie diesen Krieg unterstützen, ist verrückt. Russische Athleten sind auch durch die Welt gereist. Sie haben gesehen, wie die Menschen in Deutschland, in den USA, in Kanada leben. Sie kennen Ukrainer, sie kennen Menschen auf der ganzen Welt. Und trotzdem unterstützen sie diesen Krieg und glauben diese dumme Propaganda. Obwohl sie wissen, dass wir normale Menschen sind und keine Nazis. Ich finde es widerwärtig, dass sie diesen Krieg unterstützen. Ich bin der Meinung, dass wir die Athleten, die diesen Krieg öffentlich unterstützen, lebenslang sperren. Sie sollten niemals mehr Teil der olympischen Familie oder der Sportfamilie generell sein. Und Menschen, die still bleiben, sollten auch sanktioniert werden, aber natürlich nicht lebenslang gesperrt werden. Und die Menschen, die die Ukraine unterstützen, und davon gibt es in Russland ein paar, sollten Hilfe erhalten und die Möglichkeit haben, für ein anderes Land an den Start zu gehen. Nicht die Ukraine, aber ein anderes Land. Warum werden Athleten gesperrt, wenn sie dopen? Weil sie damit alle belügen und betrügen und damit auch sich selbst schaden. Aber wenn Athleten den Krieg unterstützen, dann schaden sie der ganzen Ukraine und zerstören unser Leben. Deshalb sollten diese Sanktionen härter sein als bei Dopingfällen.
And that's why, in my opinion, it's smart to act like that.
The big sports world, the IOC.
Die große Sportwelt, vor allem das IOC, betont immer wieder, dass der Sport nicht politisch ist. Daran glauben Sie aber nicht, oder?
You don't believe in it, do you?
Like, it's easy to say if you don't want to get responsibility for that.
Das ist einfach zu sagen, wenn man keine Verantwortung übernehmen will, aber wir wissen alle, dass der Sport politisch ist. Was wir zum Beispiel 2018 in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen gesehen haben. Das IOC hat aktiv versucht, die beiden Koreas zu vereinen. Bei der Eröffnungsfeier sind Nord- und Südkorea gemeinsam eingelaufen. Und das soll nicht politisch sein? Ja, das IOC unterstützt nicht den Krieg, sie stehen für Frieden, aber dann soll das IOC auch mithelfen, diesen Krieg zu beenden. Was sie in Korea gemacht haben, ist reine Politik. Wenn also IOC-Präsident Thomas Bach sagt, der Sport ist unpolitisch, aber dann in Korea so handelt, fragt man sich schon, das soll nicht politisch sein? Das hört sich verrückt an. Wenn man bei solchen Wettbewerben an den Start geht, vertritt man ja auch sein Land, man tritt unter seiner Flagge an, mit der Nationalhymne. Und das soll nicht politisch sein? Das klingt verrückt. Der einzige Grund, weshalb sie das immer sagen, ist, weil sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Aber natürlich ist der Sport Teil der Politik, vor allem in Russland. Wenn ein mehrfacher Olympiasieger im Luzhniki-Stadion in Moskau auftritt und zum Teil der Kriegspropaganda wird, dann werden seine Fans auch anfangen, diesen Krieg zu unterstützen. Natürlich ist der Sport politisch. Als der Krieg angefangen hat, wurde jeder Teil der Gesellschaft in der Ukraine politisiert. Genau das gleiche in Russland. Wer schweigt, unterstützt den Krieg indirekt. Wer den Krieg unterstützt, was verrückt ist, ist natürlich Teil der Politik. Und auch wenn ich im Sport sehe, wie politisch teilweise gehandelt wird, verstehe ich nicht, warum man dann sowas behauptet.
Let's come back to your personal mission.
Lassen Sie uns noch einmal über Ihre persönliche Mission sprechen. Wie gefährlich ist es momentan für Sie, durch das Land zu reisen? Wie sicher fühlen Sie sich?
How safe are you feeling right now?
From the beginning of the war, we...
Seit Beginn des Krieges bis jetzt haben wir gesehen, dass es keinen sicheren Ort in der Ukraine gibt. Die Russen haben mit Raketen Ortschaften angegriffen, die 20 Kilometer von der Grenze entfernt sind. Sie beschießen alle Gebiete in der Ukraine. Also kann man sich nirgendwo sicher fühlen. Natürlich ist es gefährlich zu reisen, aber wir müssen das tun, um Hilfe leisten zu können und Menschen zu retten. Wir versuchen natürlich so sicher wie möglich unterwegs zu sein und uns an einigermaßen sicheren Orten aufzuhalten. Aber natürlich ist es gefährlich, sich hier aufzuhalten. Es ist gefährlich, in der Ukraine zu sein. Wir wollen einfach nur ein sicheres Leben und Frieden. Dafür kämpfen wir. Und jeder Ukrainer, der hier geblieben ist, wird auch bis zum bitteren Ende dafür kämpfen.
We will fight for that, and any Ukrainian, like who now stay in Ukraine, he will fight for that till the end.
Wladislav Heraskewitsch, der schon vor der Invasion öffentlich aufmerksam machte auf die Situation in seinem Land. Online auf deutschlandfunk.de/sport finden Sie gleich noch eine längere Version des Gesprächs, in dem es auch um die konkreten Hilfsaktionen und Güter geht. Sportler als Hilfekoordinatoren und Organisatoren von Spenden. Wir haben gerade schon davon gehört. Doch nicht nur Wladislav Heraskewitsch engagiert sich, das gilt für viele andere und aktuelle ehemalige Topathleten in der Ukraine genauso. Raphael Späth hat sich mit mehreren von ihnen unterhalten und auch beim Deutschen Olympischen Sportbund nachgefragt. Wie kann der Sport helfen?
Als der Krieg Ende Februar ausgebrochen ist, stand die ganze Ukraine vereint für den Sieg. Und viele Athleten haben auch zu den Waffen gegriffen.
Lilja Protz war früher selbst Leistungssportlerin. Als Powerlifterin im Kraftdreikampf war sie für die Ukraine bei internationalen Wettbewerben am Start. Heute wohnt sie in einem kleinen Dorf im Westen der Ukraine und arbeitet nebenbei als Managerin für Biathlon-Olympiasiegerin Olena Bilosyuk. Wie so viele andere Sportlerinnen und Sportler hat auch Bilosyuk sich dazu entschieden, der Nationalgarde beizutreten.
Wir haben viele Medaillengewinner vom Boxen, Biathlon, Schießen oder dem Ringen. Olena hat sich auch gemeldet und hat gesehen, dass dem Militär Munition fehlt und hat deshalb entschieden, eine Stiftung zu gründen, die das Militär unterstützt.
Lilja Protz managt diese Stiftung. Bisher haben Fans aus der Ukraine mehr als 1.500 Euro gespendet. Das Geld soll in Munition und militärische Ausrüstung investiert werden.
Die Ukrainer sind stolz auf ihre Athleten, die für ihr Heimatland aufstehen. Und diese Sportler und Trainer kommen aus allen möglichen Sportarten. Fußball, Boxen, Biathlon, Judo, Schwimmen, aus der Leichtathletik. Ein paar sind dem Militär beigetreten. Viele Athleten haben sich auch als Freiwillige gemeldet, um humanitäre oder militärische Hilfe zu organisieren.
In den ersten zwei Wochen nach Kriegsausbruch war ich nur darauf fokussiert, jedem zu helfen, dem ich nur helfen kann,
sagt Schwimmer Andrei Goworow, der Ende Februar noch im Trainingslager in Deutschland war.
Meiner Familie, anderen Flüchtlingen, Nachwuchsathleten. Und gleichzeitig habe ich als Athletensprecher mit den internationalen Verbänden gesprochen und Sanktionen gegen russische Athleten initiiert. Das war sehr viel Arbeit. Ich habe nicht einmal 4 Stunden pro Tag geschlafen.
Goworow hat, wie viele andere ukrainische SpitzensportlerInnen auch, eine Stiftung gegründet. Über 20.000 Euro kamen dabei schon zusammen. Geld, das dazu verwendet wird, Familien und schwachen Menschen aus den Krisenregionen in der Ostukraine bei der Flucht zu helfen und umzusiedeln. Er selbst hat sein Haus in Dnipro zur Verfügung gestellt. Ein Freund aus Mariupol versucht von dort aus, die Hilfsaktionen zu koordinieren. Zu Beginn des Krieges hat Andrei Goworow auch überlegt, zurück in die Heimat zu reisen und dem Militär beizutreten. Mehrere Politiker haben ihm aber davon abgeraten.
They say, look first. You've never been in army.
Sie haben gesagt, zuerst einmal warst du noch nie Soldat. Und niemand wird dir eine Waffe geben, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen musst. Sie haben gesagt, die beste Waffe, die du hast, ist die internationale Sportgemeinschaft.
Unterstützung erhält Goworow, aktueller Weltrekordhalter, momentan von Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. In Finnland, Spanien oder Deutschland finden Profi, aber auch Nachwuchsschwimmer momentan Asyl. Sobald der Krieg gewonnen ist, will Goworow mit dem übrig gebliebenen Geld ein neues Schwimmbecken in Mariupol bauen.
Da sieht man, dass diese persönliche Verbindung, die ja manchmal bei dem Wettkampfgeschehen auf absolutem Top-Niveau so ein bisschen aus dem Bild gerät, dass die in Wirklichkeit eben doch eine Verbindung auf der persönlichen Ebene herstellt, die sich gerade in so einer besonderen Ausnahmesituation als sehr belastbar zeigt.
Christian Sachs ist der Büroleiter des Hauptstadtbüros des Deutschen Olympischen Sportbundes. Auch der DOSB hilft in diesen Tagen und Wochen bei der Integration von geflüchteten Menschen im Breiten, aber auch im Spitzensport. Knapp 150 Leistungssportlerinnen und Leistungssportler aus der Ukraine trainieren inzwischen an deutschen Stützpunkten. Der DOSB selbst hat in Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe einen Soforthilfefonds für ukrainische Athletinnen und Athleten aufgesetzt.
Wir sind da dank der Unterstützung der Landessportbünde inzwischen bei einer Gesamtsumme, die wir da zusammen haben tragen können, von eben einer guten 250.000 Euro. Die wir an ganz konkrete Projekte, die Verbände und Vereine zugunsten von ukrainischen geflüchteten Sportlerinnen und Sportlern in Deutschland durchführen, eben verteilen.
Einer dieser Vereine ist der Verein Athletes for Ukraine. Gegründet von Ex-Biathlon-Olympiasieger Jens Steinigen, haben sich innerhalb weniger Wochen hunderte aktive und ehemalige Profisportlerinnen und Sportler zusammengetan, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.
Ich habe schon so viel in meinem Leben schöne Sachen erleben dürfen, so viel erfahren dürfen. Und das war von Anfang an für mich klar, man muss da was zurückgeben, in welcher Form auch immer. Jetzt haben wir diesen Krieg ja in der Ukraine. Und den Leuten muss man einfach helfen.
Rodel-Olympiasieger Felix Loch ist von Beginn an bei Athletes for Ukraine mit dabei. Mit anzupacken und zu helfen, für Loch eine Selbstverständlichkeit. Inzwischen war der Verein schon 3-mal an der polnisch-ukrainischen Grenze. Felix Loch war am Karfreitag zum 2. Mal mit dabei. Der Sport, er hilft in diesen Tagen, wo es nur geht. Auch das Internationale Olympische Komitee hat inzwischen mehr als 2 Millionen Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt. Der Deutsche Olympische Sportbund befindet sich mit dem IOC, aber auch mit dem ukrainischen Olympischen Komitee in engem Austausch, sagt DOSB-Büroleiter Christian Sachs.
Wir haben da enge Kontakte innerhalb der Sportfamilie. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie eben Solidarität in der Gesamtgesellschaft funktioniert, aber eben auch in unserem eigenen Sportkosmos.
Berichtet Raphael Späth mit Sergej Bubka, dem Präsidenten des ukrainischen Olympischen Komitees, der die IOC-Hilfen koordiniert, wollten wir auch gerne sprechen. Er möchte bisher aber keine Interviews geben. Der Sport hilft hier in Deutschland auch noch auf andere Weise, indem nämlich hier Geflüchtete unterkommen. Maria Rodiceva zum Beispiel, 16-jährige Fechterin, die auf einer deutschen Schule in der Ukraine seit 3 Jahren Deutsch lernt, war zum Geburtstag feiern in Berlin und kam nach dem Ausbruch des Krieges nicht mehr zurück. Vor einiger Zeit sagte sie hier im Deutschlandfunk:
Ich möchte immer hier studieren, leben, Arbeit haben, trainieren, etwas so das. Aber jetzt verstehe ich, dass ich möchte zurückkommen. Ich möchte in mein Haus in der Ukraine sein. Ich hatte alles. Ich hatte mein Haus, ich hatte Trainings, ich hatte Freunde, Schule, etwas so das. Und die größte Probleme für mich war: Wie kann ich zum Beispiel einen Test für Mathe schreiben? Und jetzt verstehe ich, dass es ist möglich, dass ich werde nicht zurückkommen.
Maria Rodiceva, eine junge ukrainische Fechterin. Nachwuchsathleten werden an vielen Stellen aufgenommen und versorgt in Deutschland. Anderes Beispiel: die ukrainischen Nachwuchsruderer. Sie trainieren mit am Stützpunkt in Hannover. Bastian Brandau war beim Training dabei und hat mit ihnen gesprochen.
Готовы! Так, нулись, оп!
Die 8 Ruderer stoßen ihr Boot vom Steg des Deutschen Ruderclubs von 1884 in Hannover-Linden. Die Mannschaft schlüpft in die im Boot fixierten Schuhe, der Steuermann stöpselt sein Headset in die Lautsprecheranlage. Flussabwärts geht es zur nächsten Schleuse. Angeleitet von einem Trainerteam im Motorboot, bei dessen Bekleidung ebenso wie bei den Ruderern die Farben Blau und Gelb dominieren. Auch 4 der 8 Ruderblätter sind in den ukrainischen Nationalfarben lackiert, die 4 weiteren in den Farben des gastgebenden Vereins Blau-Weiß-Rot. Eine Juniorenmannschaft, die zur Saisonvorbereitung an einem anderen Ort trainiert, an sich nichts Ungewöhnliches. Doch die ukrainischen U-Nationalruderer, die an diesem Morgen unter dem Kommando ihres Steuermanns Pavlo Subit trainieren, sind Mitte März nach Hannover geflohen, nach dem russischen Überfall auf ihre Heimat. Das Wasser ist das gleiche, die Fahrregeln sind auch gleich. Der wesentliche Unterschied ist, dass das Boot, in dem wir jetzt trainieren dürfen, wesentlich besser ist. Der gelbe Achter, zur Verfügung gestellt von einer bekannten deutschen Bootswerft. Als das Betreuerteam und rund 2 Dutzend Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine fliehen, können sie praktisch kein Material mitnehmen aus dem Rudertrainingszentrum im umkämpften Kharkiv. Nur die 4 blau-gelb lackierten Riemen, die auch an diesem Vormittag im Einsatz sind, transportieren sie auf dem Dach eines Kleinbusses. Auch die Direktorin des ukrainischen Ruderverbandes, Irina Dotsenko, ist mit nach Hannover geflohen. Als der Krieg ausbrach, haben wir die Anfrage gestellt an den Deutschen Ruderverband. Und so wurden wir hier aufgenommen. Wir sind Mario Wold sehr dankbar, dass er uns so eng begleitet. Mario Wold ist beim Deutschen Ruderverband zuständig für den Leistungssport. Jetzt druckt er beim gemeinsamen Interview in der Geschäftsstelle auch mal Anträge für den Gang zur Ausländerbehörde aus.
Hier arbeiten wirklich alle sehr gut Hand in Hand. Wir haben die Vereine vor Ort, HRC, DRC, Angaria, die hier sehr, sehr gut unterstützen, die ihre Bootshäuser aufmachen, Bootsmaterial zur Verfügung stellen.
Nachdem der Kontakt zum ukrainischen Verband zustande gekommen war, habe man überlegt, sagt Wolt, wo man die U19-Nationalmannschaft am besten unterbringen könne und sich für den Verbandssitz Hannover entschieden.
Die Stadt hat mit der Jugendherberge sehr eng zusammengearbeitet, dass die Mannschaft dort auch komplett unterkommen kann. Landessportbund und OSP unterstützen sportlich auch mit.
Nach und nach ist die ukrainische Gruppe in Hannover auf 35 Personen angewachsen. Von der Jugendherberge können sie zu Fuß zu den Rudervereinen gehen. Dort trainieren sie 2-mal am Tag auf dem Wasser, dazu Gymnastik und Krafttraining am ebenfalls nahen Olympiastützpunkt. Zwischendurch verfolgen sie den Schulunterricht in der Ukraine online, erzählt Schlagmann Pavlo Bolotow. Wir versuchen jeden Tag Kontakt zu halten zu Freunden und Verwandten. Und wir machen uns jeden Tag Sorgen um sie. Die minderjährigen Sportlerinnen und Sportler sind ohne Eltern geflohen. Man versuche in Hannover für sie ein Stück Normalität zu organisieren, sagt Mario Wold vom Deutschen Ruderverband.
Die Normalität bietet sicherlich der Sport erstmal selber. Weil das ist das, was man kennt, was man macht. Es gibt die tägliche Struktur. Man hat seinen normalen Trainingsaufbau auch über die Zeit.
Und bei allem Weiteren versuchen auch die örtlichen Vereine zu helfen.
dass die Sportler oder dass die Gruppe eben Anschluss hat und dass man dann versucht, so ein bisschen Rahmenprogramm auch zu organisieren. Das lässt sich gut an.
Ein Helferkreis hat sich gebildet, um praktische Probleme zu lösen. Spenden wurden gesammelt und Vereinsmitglied Anton Woronczuk übersetzt auch bei diesen Interviews. Im Gegenzug helfen die ukrainischen Ruderer an diesem Morgen zum Beispiel, das Motorboot der Vereinstrainingsgruppe vom Steg zu schieben. Die Einladung zum Anrudern am Ende des Monats hat der Deutsche Ruderclub auf Ukrainisch auf seiner Website veröffentlicht. Schlagmann Pavlo Bolotow. Ich bin sehr berührt, wie wir hier empfangen wurden, welche Bedingungen uns hier zur Verfügung stehen, welches Equipment wir bekommen. Essen, Trinken, die Verpflegung rund ums Training ist teilweise besser als in unserer Heimat. Ich bin sehr dankbar und wir wollen unser Bestes geben, um Deutschland nicht zu enttäuschen. Sportliches Ziel ist der Start bei den Junioren-Europameisterschaften im italienischen Varese im Mai. In unserer aktuellen Situation können wir nicht längerfristig planen. Wir leben in den Tag hinein, planen Schritt für Schritt. Und der nächste planbare Schritt sind die Europameisterschaften. Was darüber hinausgeht, ist momentan nicht planbar.
Die Reportage von Bastian Brandau. Noch bis 20 Uhr berichten wir heute über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf den Sport. Sie hören Deutschlandfunk Sport am Feiertag. Nirgendwo sonst außerhalb von Russland und der Ukraine selbst leben so viele ukrainischstämmige Menschen wie im kanadischen Edmonton. Und ausgerechnet hier kann man den Zwiespalt sehen, den dieser Krieg auslöst. Denn ausgerechnet hier demonstriert der Sport, wie wenig er dazu taugt, klare politische Haltung zu demonstrieren, berichtet Jürgen Kalver.
8000 Kilometer Luftlinie entfernt von Kiew erleben die Menschen in der kanadischen Provinz Alberta den Krieg in Europa besonders intensiv. Täglich berichten die lokalen Fernsehnachrichten darüber, wie blank die Nerven liegen.
Schrecklich, ich habe Familie dort. It's heartbreaking.
Wir sind bereit, unser Leben für unsere Freiheit und die der ganzen Welt zu opfern. Das ist sehr schwer, aber wir hatten keine Wahl. It wasn't
our choice. Der Grund für die Emotionen: In der Region leben mehr Auswanderer mit ukrainischer Herkunft als irgendwo sonst auf der Welt, sieht man einmal ab von Russland. Viele kamen bereits vor 100 Jahren, aber die Welle ebbte auch seit der Unabhängigkeit der Ukraine nicht ab. Edmonton ist das Zentrum, aber auch eine Stadt, in der kalten Jahreszeit fast nichts so wichtig ist wie Kanadas populärste Wintersportart, Eishockey. Was bedeutet, dass man sich mit dem örtlichen Profiklub identifiziert, mit den Edmonton Oilers. Seit dem Überfall der russischen Armee sind die Fans allerdings mit einer hässlichen politischen Realität konfrontiert. Die National Hockey League, in der mehr als 40 russische Spieler unter Vertrag stehen, aber kein einziger Ukrainer, beendete zwar offiziell ihre geschäftlichen Beziehungen mit Russland, aber anders als viele Sportorganisationen, die Verbände und Aktive ausgeschlossen und Veranstaltungen abgezogen haben, zeigt man sich eher besorgt über das Wohlergehen der Profis aus Russland. Die seien schließlich als Vertreter ihrer NHL-Clubs im Einsatz und nicht als Repräsentanten ihres Vaterlandes, hieß es in einer Stellungnahme. Und weil ihnen und ihren Familien in der Heimat Repressalien drohen, wo jede freie Meinungsäußerung bestraft wird, spielen auch die Medien bei diesem Spiel mit. Erklärungen wie die von Superstar Alexander Ovechkin in den ersten Tagen des Krieges werden nicht in Frage gestellt.
Nun, er ist mein Präsident, aber wie ich schon sagte, ich bin Sportler, kein Politiker. Ich hoffe, dass bald alles erledigt ist.
Alexander Ovechkin spielt bei den Washington Capitals und ist alles andere als neutral. Er ist bekennender Putin-Sympathisant. Mehrere Fotos der beiden zieren auch heute noch seine Instagram-Seite. Als er mit seiner Mannschaft Anfang März in Edmonton antrat, wurde er zwar ausgebuht, sobald er am Puck war, aber das kam von Zuschauern, die sich vorher widerstandslos von Ordnern ihre Banner mit Texten in kyrillischer Schrift hatten abnehmen lassen. Das Provokativste, was man dem Russen servierte, war ein ukrainischer Chor, der die kanadische Nationalhymne anstimmte. Die Ortszeitung Edmonton Sun lobte am nächsten Tag, die Fans hätten Klasse gezeigt. Zwar habe man eine Menge ukrainische Flaggen auf der Zuschauertribüne gesehen, aber die Mehrheit war in Oilers-Trikots gekommen. Keine Frage, für wen man die stärkere Solidarität empfindet. Für das Team, das ziemlich sicher an den in zwei Wochen beginnenden Playoffs der 16 besten Clubs der Saison teilnehmen wird. Der Eishockey-Journalist Mark Spector, der für den Fernsehsender Sportsnet arbeitet und in Edmonton lebt, wundert sich nicht über die relativ verhaltenen Reaktionen. Die Position der NHL sei leicht nachzuvollziehen, sagte er dem Deutschlandfunk.
Die Liga verehrt Ovechkin. Er ist einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten. Die NHL nimmt den Krieg in der Ukraine nicht wichtiger als einen ihrer Superstars. Das ist ziemlich klar.
Und für die Prioritäten der Fans gäbe es ebenfalls eine Erklärung.
Ovechkin ist gerade dabei, Wayne Gretzky, eine Edmontoner Ikone, als erfolgreichster Torschütze in der Ligageschichte vom Spitzenplatz zu verdrängen. Sie kennen seine politischen Ansichten, aber dies ist eine Eishockeystadt. Um ehrlich zu sein, sie finden die Chance, einen solchen Stürmer zu erleben, wichtiger als das, was er derzeit politisch tut.
Der Beitrag von Jürgen Kalver. Zum 8. Jahrestag der Annexion der Krim war das Luschniki-Stadion in Moskau komplett voll. Wladimir Putin ließ sich feiern und mit ihm auf der Bühne auch etliche Sportstars. Schauen wir jetzt auf die russische Seite. Wie wurde und wird dort der Sport für politische Zwecke genutzt? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Alexandra Jatzik sprechen. Sie hat sich intensiv mit den russischen Sportgroßereignissen beschäftigt. Aktuell forscht sie an der Universität Tartu in Estland und im französischen Lille. Welche Rolle also spielt der Sport in der russischen Politik?
Well, always it played a huge role in terms of soft power tool.
Er spielte immer schon eine große Rolle in Bezug auf Soft Power. Und es ist ein Erbe der Sowjetunion, weil Russland sehr daran interessiert war, seine Macht auf der geopolitischen Bühne zu demonstrieren. Und definitiv war der Sport wichtig für den russischen Staat. Er ist ein Instrument der sanften Machtprojektion, ein Zeichen von internationalem Prestige. Die Ausrichtung großer Sportereignisse bedeutete für Russland, zumindest bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu diesem Prestigeklub. Sport war also schon immer geopolitisch wichtig. Aber natürlich ist die Geschichte des russischen Sports auch eine Geschichte seines Niedergangs, eine Geschichte des geopolitischen Scheiterns. Und wie wir jetzt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sehen können, hat sich die Situation für Russland drastisch verändert.
Durch den Doping-Skandal gibt es schon länger Sportsanktionen. Wie wichtig ist das Medaillenzählen? Wie wichtig sind Erfolge?
How important are successes? Are the national anthem and flag at Olympics? How important is it?
The importance of medals could be exemplified by
Wie wichtig Medaillen sind, lässt sich an all den Anstrengungen ablesen, die Russland für die Olympischen Spiele 2014 unternommen hat. Denn es war wirklich wichtig, so viele Medaillen wie möglich zu gewinnen. Das Gleiche gilt für die Universiade 2013 in Kasan, bei der es ebenfalls vor allem um die Anzahl der Medaillen ging. Und Russland hat gewonnen, wenn Sie sich erinnern. Das Gleiche gilt für die Olympischen Spiele in Sotschi. Die Anzahl der Medaillen ist natürlich wichtig, weil dies ein Zeichen für internationales Prestige ist. Ein Zeichen für die hohe Position Russlands, nicht nur im Sport, sondern auch in der Geopolitik. Der Dopingskandal oder das Doping sind ebenfalls Teil dieses Schemas oder Prozesses, Medaillen zu bekommen, weil es für den russischen Staat wichtig ist. Die Situation mit Doping zeigt auch, dass dies nicht nur ein Zeichen von Missmanagement bestimmter Strukturen im Sport ist, es handelt sich um ein staatlich gefördertes System, um Medaillen zu bekommen und zu erhalten. Und die Sportler sind Teil dieses Systems. Das ist eine systemische Sache, das ist wichtig. Wenn wir über Sanktionen sprechen, können wir sehen, dass die Geschichte des russischen Sports der letzten Jahre eine Geschichte von Aufstieg und Fall ist. Wenn man sich zum Beispiel die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 anschaut, würde ich sagen, dass dies eine Art Erfolgsgeschichte ist. Denn sie fand ganz unerwartet statt, obwohl nach den Olympischen Spielen 2014 riesige Korruptionsskandale bekannt wurden. Trotz dieser Misserfolge war die Weltmeisterschaft eine Erfolgsgeschichte. Die Menschen kamen nach Russland und die Touristen und Fans waren zufrieden. Es gab keine offensichtlichen Missstände bei der Durchführung dieser Veranstaltung. Ich würde sagen, dass es ein unerwartet erfolgreiches Ereignis war.
I would say that it was quite unexpectedly a successful event.
Russia has presented as
Russland hat sich als offenes Land gezeigt. Die Welt war erstaunt.
Was kind of astonished.
Yes, it was for me it was really unexpectedly.
Ja, für mich war es wirklich unerwartet nach all diesen Skandalen, den Korruptionsskandalen, den Olympischen Spielen 2014. Der Erfolg der Weltmeisterschaft war wirklich, wirklich unerwartet. Die Menschen, die das Land besuchten, waren erstaunt und die Gästefans waren zufrieden. Das war, würde ich sagen, ein kleiner Erfolg. Und Russland könnte diesen Erfolg für die weitere geopolitische Förderung und für den weiteren Einsatz seiner Soft-Power-Instrumente nutzen. Aber leider ist es nicht dazu gekommen. Danach, im Jahr 2019, gab es einen riesigen Doping-Skandal mit der WADA. Und wie Sie wissen, wurde Russland für 4 Jahre von allen großen Sportereignissen, einschließlich der Olympischen Spiele, ausgeschlossen. Das geschah also 2019, noch vor Russlands Einmarsch in der Ukraine. Und nun ist Russland von den meisten großen Sportveranstaltungen ausgeschlossen. Und russische Sportler dürfen Russland nicht mit dem Staatssymbol, der Flagge und der Hymne repräsentieren. Einige Sportler, wie zum Beispiel Jewgeni Pluschenko, der in Russland ein bekannter Sportler ist, sind nicht sehr besorgt über die neue Situation. Er ist nicht sehr besorgt über Sanktionen. Er denkt zum Beispiel, dass es nicht für eine lange Zeit ist. Und er wird das schon irgendwie schaffen. Sie wissen auch, dass in anderen Sportarten, zum Beispiel im Fußball, Legionäre den russischen Sportverein verlassen haben und alle russischen Sportvereine von der Teilnahme an internationalen Sportveranstaltungen ausgeschlossen sind. Ich würde sagen, dass die Situation im Moment ziemlich chaotisch ist, weil niemand weiß, was als nächstes kommt und wie die Situation in der Zukunft aussehen wird.
Now after the invasion we have some even tougher sanctions.
Jetzt nach der Invasion haben wir härtere Sanktionen. Tun diese jetzt verhängten Sportsanktionen Russland weh?
Tougher sanctions hurt Russia?
At least at the level of Russian government there were no signs of.
Zumindest auf der Ebene der russischen Regierung gab es keine Anzeichen von Besorgnis. Denn in den russischen Medien, die alle unter der Kontrolle des Staates stehen, gibt es keine Anzeichen oder Bekenntnisse, keine Anzeichen von Besorgnis über die Situation. Ich würde also sagen, dass wir jetzt nicht die wahre Situation im Sport kennen. Denn in den russischen Medien ist alles in Ordnung. Zum Beispiel Oleg Matizin, der russische Sportminister, sagte, dass sie nicht vom internationalen Sport isoliert werden wollen und dass sie am globalen Sport teilnehmen werden. Ich glaube nicht, dass sie wirklich verstehen, was passiert und keine Isolation vermuten oder zumindest keine Anzeichen eines Rückschritts zeigen.
And they do not suspect any kind of isolation, so, or at least they do not demonstrate any signs of this regression.
Is this a language, the tougher sports sanctions?
Ist das eine Sprache, die Putin versteht?
Putin understands?
We don't know actually, because all we can see is.
Wir wissen es nicht, denn alles, was wir sehen können, wird von den russischen Medien bestimmt. Und die sind, ich wiederhole, staatlich kontrolliert. Wir können also sagen, dass es keine Anzeichen für ein Verständnis für diese Sanktionen gibt, denn es ist eine bestimmte Haltung. Nicht anerkennen, nicht respektieren dieser Situation. Der russische Sport ist ein Teil der russischen Kultur, ist ein Teil des aktuellen russischen Regimes. Er lebt in dessen Welt, die von der russischen Propaganda geschaffen wurde. Oder zumindest können wir nur dieses Bild der Welt sehen und wissen nicht, wie die wirkliche Situation ist.
We don't know how the recitation is.
Since the invasion, there is a talk of Putin dreaming.
Es ist die Rede davon, Putin träume von der Wiederherstellung der alten Sowjetunion. Spielt da auch der Sport eine Rolle?
Does sport play a role in this dream?
As I said, sport is an important part of Russian image, Russian state image.
Wie ich bereits sagte, ist der Sport ein wichtiger Bestandteil des russischen Staatsimages. Natürlich ist der Sport sehr wichtig für die Demonstration der Selbstlegitimation und ein Zeichen von Prestige. Aber auch hier gilt, wenn Russland von der globalen Welt isoliert wird, gilt das auch für den globalen Sport. Welche Rolle wird dann der Sport für die Welt spielen? Ich glaube nicht, dass er für das heimische Publikum wichtig wäre. Natürlich gibt es viele Dinge, die zum Beispiel für bestimmte Sportler wichtig sind, weil sie ihr Leben und ihre Anstrengungen in den Aufbau ihrer Karriere investiert haben. Und sie müssen verstehen, wie es für sie weitergehen wird. Und es gibt Fragen über die Vertretung Russlands als Staat für sie. Aber wie ich schon sagte, ist die Situation derzeit chaotisch. So kann noch niemand verstehen, wie es in der Zukunft sein wird. Wir sollten also noch ein wenig abwarten und beobachten. Es ist also noch zu früh für irgendwelche Ergebnisse.
In the future, so we have to wait a little bit to look and to observe. So it's too early to have any results.
Sagt die Wissenschaftlerin Alexandra Jacek über Russland und wie das Land den Sport schon immer nutzte für politische Zwecke. Sport am Feiertag, Sie hören den Deutschlandfunk. Der internationale Sport tut sich schwer im Umgang mit dem Krieg. Erst dauert es einen Moment, dann doch harte Sanktionen gegen den russischen Sport. IOC-Mitglied Richard Pound stellt im Deutschlandfunk-Interview gestern die Frage, ob die Regeln der Sportverbände im Falle des Kriegs gegen die Ukraine noch gelten könnten. Er glaubt, es wird sich etwas verändern.
Vielleicht hängt es daran, dass IOC-Mitglieder einen besonderen Status in ihrem Heimatland haben. Unsere Philosophie ist, ich bin ein Repräsentant des IOC in Kanada. Das ist eine schwierige Philosophie, aber das könnte ein Teil der Erklärung sein. Ich denke, die Position des IOC wird sich auch verändern. Je länger der Konflikt andauert, je schlimmer er wird, desto mehr wird das IOC sagen, unser Hauptziel ist Frieden.
Sagte Richard Pound gestern meinem Kollegen Maximilian Rieger. Heute teilte das IOC auf die PR-Anfrage mit, man werde weiter keine russischen Funktionäre ausschließen. Die IOC-Mitglieder seien, Zitat, keine Vertreter ihres Landes innerhalb des IOC. Sie werden vielmehr als Einzelpersonen gewählt. Wie schwer sich der Sport insgesamt mit Krieg und Frieden tut, das können wir aber nicht nur sehr deutlich in diesem Krieg sehen. Wie war das eigentlich früher bei anderen Kriegen? Diese Frage habe ich mit dem Sporthistoriker Dieter Blecking aus Freiburg besprochen.
Ja, das Erstaunliche ist, dass es ja tatsächlich nicht der erste Krieg ist, den wir nach 1945 vor unserer Haustür erleben und dass wir im Grunde völlig verlernt haben, Sport und Krieg zusammenzudenken. Wir sind also genau gepolt worden, wahrscheinlich durch unsere postheroische Volkspädagogik, die wir uns selber verordnet haben. Wir sind gehalten, uns eben genau mit dem Gegenteil, mit Sport und Frieden zu beschäftigen. In den 90er Jahren ist der Krieg schon nach Europa zurückgekehrt und waren es eigentlich schon viel näher in den Jugoslawienkriegen. Und die haben ja quasi die ganzen 90er Jahre über gedauert, von 92 bis 99. 99 ging der Kosovo-Krieg zu Ende. Und wir haben ja eigentlich im Jugoslawienkrieg schon gelernt, wie der Fußball als Brandbeschleuniger wirken kann. Der Fußball als Katalysator für nationalistische Affekte und für nationalistische Bewegungen. Am Anfang steht dieses berühmte Spiel zwischen Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad, das völlig aus dem Ruder läuft und einer der schlimmsten Söldnerführer, der schlimmsten serbischen Söldnerführer mit dem Kampfnamen Arkan, der rekrutiert ja seine Truppe aus den Huls von Roter Stern Belgrad hauptsächlich. Und die Truppe nannten sich Tiger und das war eine ganz schlimme Truppe, die also wirklich an Massakern, an Vergewaltigungen und an ethnischen Säuberungen, das Wort haben wir ja damals auch gelernt, beteiligt waren. Wir haben das ja im Prinzip auch nach dem Krieg aufgearbeitet. Ich habe noch mal darüber nachgedacht, es gibt eine ganze Menge an Material dazu, wie der Sport also und hier der Fußball besonders als Brandbeschleuniger wirken kann und dass unsere Mittel dagegen, was zu unternehmen, eigentlich auch da schon recht hilflos waren, sowohl auf der militärischen Ebene als auch auf der ideologischen Ebene. Und diese Balkan-Nationalismen, die haben sich dann ja später in Qualifikationsspielen für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter durchgezogen. Also eigentlich sind wir vorbereitet darauf, vorbereitet durch das, was wir konkret wissen.
Aber jetzt haben Sie gesagt, wir haben so ein bisschen verlernt, Sport und Krieg zusammenzudenken, miteinander umzugehen. Wir hatten ja vor jetzt gut 80 Jahren auch den großen Weltkrieg, auch hier in Deutschland. Welche Lehren hat man denn daraus eigentlich gezogen? Damals gab es während des Krieges keine Olympischen Spiele beispielsweise.
Ja, das hätte uns eigentlich schon dagegen immunisieren können, dass wir diese Aufgabe, die selbstgestellte Aufgabe, dass die Spiele, die den Frieden zu erhalten haben, dass wir das regelmäßig verfehlen. Es waren ja nicht die ersten Spiele, die während des Zweiten Weltkriegs ausfielen, also 40 und 44. Und die Spiele 1940 hat Japan ja schon frühzeitig zurückgegeben, weil die Anstrengungen aus Japan, einen ordentlich imperialistischen Staat zu machen, einfach dass die japanische Volkswirtschaft überfordert hat. Wir hatten ja schon die 1916 für Berlin geplanten Spiele, die ausgefallen sind. Wir hatten im Kopf auch, dass Coubertin, also der Gründer der Olympischen Spiele, ja schon gesagt hat, also das Ergebnis des Ersten Weltkrieges ist ein Sieg der olympischen Idee. Wir wussten eigentlich alles, dass Sport und Krieg durchaus miteinander auch von den Gründungsvätern, also auch der Gründungsvater der Tour de France, Henri de Grange, hatte was imperialistisch-nationalistisches damals
generiert, dass die Fahrer bei der Tour ja schon gelernt hätten für das, was sie dann später im Weltkrieg angewendet haben, nämlich sich auseinanderzusetzen international und mit einem anderen nationalen Gegner. Das wussten wir alles im Prinzip und darauf haben wir nach 1945 nicht rekurriert. Der Schock war zu groß. Also ich denke, auch wenn man Stimmen aus dem Ausland sich anschaut, der Schock dieses verlorenen Krieges und besonders natürlich die Erinnerung an den Mord an den europäischen Juden, das war zu groß und man hat daraus die postheroische Konsequenz gezogen.
Lassen Sie uns noch einmal ein bisschen in die neue Zeit zurückkommen und auf den jetzigen Konflikt. Russland selbst, die Sowjetunion, hat ja erst viel, viel später überhaupt die große Sportbühne betreten. Bei allen Olympischen Spielen noch bis zum Zweiten Weltkrieg gibt es keinen einzigen russische Medaille, die da zu verzeichnen wäre. Kann der Sport irgendwelche Auswirkungen auf diesen Konflikt haben?
Also die Tatsache, dass die Sowjetunion quasi abstinent war, hatte mit zwei Gründen zu tun, dass man also innenpolitisch im Grunde nicht genau wusste, wo man hin wollte mit dem Sport. Und mit der stalinschen Industrialisierung hat sich das so entfaltet, dass man auch den Sport, besonders den Fußball, eigentlich eingesetzt hat zur inneren Integration. Und natürlich haben die großen Verbände, also IOC und FIFA, hatten keine, sagen wir es vorsichtig, keine große Lust, also mit diesem im Anfang als Paria-Staat begriffenen Land zusammenzukommen. Der Erfolg im Zweiten Weltkrieg hat natürlich die Sowjetunion bestärkt, auf die internationale Bühne zu gehen und das dann auch gleich als Systemkonflikt zu organisieren. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, der sehr viel weiß über diese ganzen Prozesse, der hat ja mal gesagt, also die Weltbühne des Sports, das war eigentlich die Bühne, auf der die Sowjetunion es wirklich zu einer Weltmacht, also zu einer Supermacht gebracht hat. Und das war deswegen auch sehr wichtig. Und da setzt übrigens, da hat übrigens natürlich auch Putin oder die Administration Putin mit dieser ganzen Skrupellosigkeit, sich an keine einzigen Regeln zu halten, dreimal die Spiele auszunutzen als Schatten für einen aggressiven militärischen Akt und ansonsten sich gegen alle Regeln zu vergehen, die die Spiele überhaupt aufstellen. Das hat die Administration Putin organisiert, weil es so eminent wichtig war. Und neben den Sanktionen, die jetzt die Russland wirklich sehr hart treffen, sollte man nicht unterschätzen, was es bedeutet, dass Russland von den meisten sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen ist. Es hat eine hohe Bedeutung gehabt seit 1952, seit der ersten Teilnahme der Sowjetunion an Olympischen Spielen.
Sagt der Historiker Dieter Blecking im Deutschlandfunk-Interview. Einen noch viel größeren Blick zurück bis zu den Olympischen Spielen in der Antike und der Verbindung von Sport und Krieg hören Sie in einer längeren Online-Fassung dieses Gesprächs. Und das war Sport am Feiertag an diesem Ostermontag mit Matthias Frieber. Mikrofon, danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse. In dieser Sendung jetzt haben wir uns ausführlich mit dem Krieg und den Auswirkungen auf den Sport beschäftigt. Immer wieder in den letzten Wochen seit dem 24. Februar haben wir auch mit ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern gesprochen. Immer wieder am Ende dieser Interviews eine Frage. Was gibt Ihnen Hoffnung? Mit den Antworten auf diese Frage verabschieden wir uns an diesem Ostermontagsabend für heute von Ihnen.
Ich habe eine klare Antwort. Die ukrainische Nation gibt mir Hoffnung, weil wir alle vereint sind, vereint wie nie zuvor.
Es gibt für mich keine Hoffnung, ehrlich gesagt. Also das Einzige, was ich hoffe, dass diese Leute da halt rauskommen und dass die es schaffen, die Ukraine zu verteidigen.
Ich hoffe, dass es nicht so lang und ich kann zurückfahren. Ich möchte meine Heimat noch einmal bauen.